Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie zur letzten Vorlesungseinheit in diesem Semester begrüßen. Reiz und Rührung war das Thema. Wir haben uns ein Semester lang über ästhetische Empfindungen in unterschiedlichster Art und Weise unterhalten, beziehungsweise Sie haben darüber gehört. Danke auch, dass Sie jetzt die Evaluationsbögen über diese Vorlesung ausgefüllt haben. Danke auch, dass Sie bei diesen sommerlichen oder hochsommerlichen Temperaturen den Weg noch in den Hörsaal 33 gefunden haben. Andererseits muss man sagen, der Vorteil liegt ja darin, dass es bei diesen klimatischen Bedingungen in einem Hörsaal immer angenehmer ist als draußen. Ja, also man kann auch flüchten in die Hörsäle, nicht auf den Hörsälen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die letzte Vorlesungseinheit möchte sich einer ästhetischen Empfindung widmen, von der man sagen kann, ich habe sie schon einmal kurz angedeutet, von der man sagen kann, dass sie wahrscheinlich wirklich zumindest die Kategorie des Reizes in der Kunstentwicklung und der ästhetischen Entwicklung des 20. Jahrhunderts erfüllt wie keine andere. Denn was könnte ein stärkerer Reiz sein als einer, der uns nicht interessiert, der uns nicht aufmerksam macht, der uns nicht nur anspricht, der uns nicht gefällt, den wir nicht nur sozusagen als angenehm finden, sondern ganz im Gegenteil ein Reiz, der uns zutiefst erschüttert, so sehr, dass wir unter Schock stehen. Das Thema der heutigen Vorlesung ist also der Kunstschock oder dieses interessante Phänomen, eine interessante Frage, die man sich auch stellen könnte, warum erstens kann man durch Kunst schockiert werden und zweitens warum kann man oder soll man durch Kunst schockiert werden? Ich glaube, wir haben jetzt ein Problem. Von welcher Seite? Sie wissen ja, dass in der Kunst der Moderne, oder die Geschichte der Kunst der Moderne, der ästhetischen Entwicklung der Moderne in hohem Maß begleitet war von diesen Erfahrungen ästhetischer Schocks, von Kunstskandalen, die durch solche Schocks ausgelöst worden sind. Und es gibt seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts eine lebhafte Diskussion darüber, wie legitim und überhaupt welcher Hintergrund hinter einer Entwicklung ist, die, wenn man es ganz radikal nimmt, als einzige ästhetische, legitime Empfindung eben noch diesen leicht zu skandalisierenden Schock gelten lassen möchte. Ich schaue jetzt nicht auf bestimmte historische Ereignisse, die diese Schockästhetik ausgelöst haben, hinweisen. Das Ganze begann wahrscheinlich paradigmatisch Ende des 19. Jahrhunderts mit der ersten Ausstellung impressionistischer Malerei in Paris, wo ein Publikum, das an sich sozusagen an klassizistische und realistische Malerei gewöhnt war und in dieser Art und Weise sozialisiert war, sich plötzlich mit einer Ästhetik des Unmittelbaren, mit einer Ästhetik sozusagen des Ausdrucks unmittelbarer Eindruckshaftigkeit konfrontiert sah, die offensichtlich schockhaft wirkte. Ein Schock übrigens, den wir heute nicht mehr nachvollziehen können. Ja? Gehen Sie in irgendein Museum dieser Welt, es gibt ja kein größeres Museum der Welt, das nicht impressionistische Malerei beherbergt, weil die einfach ein Publikumsmagnet ist. Gehen Sie in irgendeines dieser Museen und schauen Sie sich einen Monet an, egal ob irgendeine Kathedrale im Licht oder schwimmende Seerosen Ähnliches. Sie werden nicht nachempfinden können, warum das einmal sozusagen einen Schock ausgelöst hat. Behalten Sie dieses Beispiel, diesen Gedanken im Hintergrund, weil wir sehen werden, dass diese Kunstschocks sehr oft und sehr stark einfach sozusagen mit Wahrnehmungsirritationen zu tun haben, die sich relativ schnell legen, wenn man an eine neue Sichtweise gewöhnt ist. überall dort, wo Wahrnehmungen stattfinden, die in gewisser Weise konventionalisiert sind und diese Konventionen der Wahrnehmung gebrochen oder unterbrochen werden können, stellen sich solche mehr oder weniger starken oder schwächeren Schockzustände ein. Denn schockiert sein heißt ja in erster Linie in Wahrnehmungserwartungen radikal enttäuscht sein. Ja? Wann erleben Sie im Alltag einen Schock? Überlegen Sie sich das kurz. Sie erleben im Alltag einen Schock, wenn das, was sozusagen die Kontinuität Ihres Alltags ausmacht, also Sie haben jetzt einen Praterspaziergang geplant bei wunderschönem Wetter und spazieren und plötzlich springt Sie ein offensichtlich durch die Hitze wild gewordener Hund an. Sie sind schockiert. Ja? Da muss Ihnen vielleicht gar nichts tun. Ja? Vielleicht bellt er auch nur. Vielleicht ist er eh ganz harmlos. Ja, vielleicht aber auch nicht. Auf alle Fälle ist das Plötzliche, dass Ihre Wahrnehmungskontinuität unterbricht, etwas, was in der Tat schockierend sein kann. Das andere, was schockierend sein kann, ist natürlich eine Irritation, die durch Nachrichten, durch Informationen, durch Bilder, durch Töne, welcher Art auch immer, erfolgen kann, die Sie in Ihrer Unmittelbarkeit Ihrer Existenz, in Ihrer Stabilität seelischer oder körperlicher Natur vollkommen durcheinander bringen. Der Schockzustand ist ja einerseits der vollkommenen Irritation und andererseits das zeichnet den Schock aus, ich kenne auch den Begriff der Schockstarre, der vollkommenen Handlungsunfähigkeit. Dann sind wir sozusagen schockiert, können entweder aus Panik oder aus Angst oder in welchem Zustand auch immer wir uns befinden, nicht wirklich reagieren, sind aber gleichsam vollkommen aus dem Gleichgewicht gebracht. Ich gehe jetzt nicht auf diese medizinischen und psychologischen Varianten des Schocks ein, das ist das Thema. Sondern das Thema ist, ob man oder inwiefern und warum man jemanden durch ästhetische Konfigurationen, durch ästhetische Erfahrungen, denen er zuteil wird oder die man ihm vermittelt, tatsächlich schockiert werden kann. Sei es eben, dass er etwas Ungehörtes hört, etwas bislang Ungesehenes sieht oder sich mit Situationen, Konstellationen konfrontiert sind, die so irritabel sind, so irritierend sind, dass man eben nahezu wirklich einen psychischen oder auch körperlichen Schock darauf reagieren kann. Vielleicht nur, weil wir jetzt das Jahr 2013 haben und sozusagen verschiedene Gedenkfeiern in diesem Jahr abgehalten werden und abgehalten worden sind. Man darf auch daran erinnern, dass im Jahre 1913, also genau vor 100 Jahren, hier in Wien einer der großen Kunstskandale und großen schockauslösenden eines der großen schockauslösenden Kunstereignisse des 20. und frühen 20. Jahrhunderts stattgefunden hat, und zwar das sogenannte Skandalkonzert im Wiener Musikverein im März des Jahres 1913. Es ist wirklich eine faszinierende Geschichte, die Geschichte dieses Konzerts zu verfolgen. Es wurden unter anderem aufgeführt Kompositionen von Arnold Schönberg und von Alban Berg. Und es kam, wie Sie wissen, bei diesem Konzert zu tumultartigen Auseinandersetzungen. Es gab zu Schreiduellen bis hin zu täglichen Auseinandersetzungen, die darin gipfelten, dass das Konzert abgebrochen werden musste, weil im Publikum die Menschen sich begonnen haben zu prügeln und zu ohrfeigen. Man könnte sagen, es ist auch ein Ausdruck von einer gewissen Kunstbegeisterung, nicht, dass ich so angesprochen fühlt, positiv oder negativ, dass man auch eine Schlägerei riskiert, aus einer ästhetischen Vorliebe oder eben Abneigung zu verleihen, der ebenfalls, es war ja schon angekündigt, dass das skandalös werden könnte. Die Wiener haben damals ein sehr ambivalentes Verhältnis zu Arnold Schönberg gehabt, den sie kurz zuvor noch gefeiert hatten. Dann hat sich die Stimmung offensichtlich geändert. Es war auch der einen von Ihnen vielleicht bekannte Operettenkomponist Oskar Strauss dort anwesend. Ein Walzertraum ist das berühmteste Werk, das er hinterlassen hat. Und der hat dann zwei Tage später in der Neuen Freien Presse geschrieben, das Schönste in diesem Konzert war noch das Klatschen der Ohrfeigen.
was war eigentlich passiert? Ja, es ist, wenn Sie sich jetzt mal dieses Programm, dieses Skandalkonzert anschauen, werden Sie sehen, ein ähnlicher Effekt, aber nicht ganz der gleiche Effekt wie bei den Impressionisten. Man würde, wenn man sich also etwa den eigentlichen Tumult auslösenden Lieder Alban Bergs heute anhört, würde man eigentlich nicht glauben, dass das derartig negative Reaktionen hervorgerufen hat, dass es hier zu einem Tumult durchkommen musste. Es sind natürlich atonal angelegte Orchesterlieder nach Texten von Altenberg, nach Ansichtskartentexten von Altenberg, aber es sind Ansichtskartentexte, die unglaublich poetisch sind. Zwar aus einer Sommerfrische geschrieben, aber mit einer wunderbaren Melancholie durchzogen, würde man heute also nicht unter Gebrauchstext, sondern tatsächlich natürlich unter lyrische Arbeiten rein. Also auch kein Grund, also noch nicht dieser Grund, der dann an anderen Orten so viele Skandale ausgelöst hat, nämlich dass das Alltägliche selbst zur Kunst verklärt worden wäre. Die Kompositionen sind durchaus anspruchsvoll und in hohem Maße gleichermaßen artifiziell wie auch stimmungsvoll. Es muss in der Tat etwas gewesen sein, so eine Mischung aus auf der einen Seite das Resultat von Vorberichten, von Vorurteilen und auf der anderen Seite dann doch eine gewisse Irritation dessen, was man glaubte oder was man gewohnt ist oder gewohnt war, an diesem Ort, nämlich im Musikverein, zu hören. Das heißt also, auch hier hat man die Irritation der Wahrnehmung, die Irritation des Gewohnten als einen der ganz wesentlichen Auslöser solcher Schockerfahrungen oder solcher Skandale zu sehen, nebenan allen anderen kulturpolitischen Implikaten, die so etwas auch haben kann. Was heißt es also jetzt, sich diesem Phänomen des Kunstschocks, also dieser ästhetischen Erfahrung oder dieser ästhetischen Empfindung, die auf der einen Seite unglaublich intensiv ist, denn geschockt zu werden ist etwas anderes als sozusagen aufgeheitert zu werden, und die gleichzeitig sozusagen zum Ausdruck auch einer ganz bestimmten Radikalität der Moderne geworden ist. Erinnern Sie sich, in einer Vorlesung schon darauf hingewiesen, dass Friedrich Schlegel schon am Ende des 18. Jahrhunderts die These aufgestellt hat, dass wenn eine Kunst tatsächlich auf Reizhaftigkeit setzt, also Sinne erregen will, Sinne ansprechen will, sie immer von ersten Reizen, angenehmen Reizen, aufregenden Reizen fortschreiten muss zu immer stärkeren Reizen. Die Linie, die Schlegel gezeichnet hatte, ging ja vom Reizvollen über das Interessante, das Pikante, das Frappante, letztlich zum Schockanten. Das heißt also, genau dieser Schock als Endpunkt einer Reizintensivierungsentwicklung in der Kunst. Das Interessante ist, dass Schlegel schon diese Schockerfahrungen unterteilt hat, also hat drei Varianten des Schockierenden in der Kunst gekannt. Die eine nannte er das Abenteuerliche, und er definierte das Abenteuerliche, da kann man also darüber nachdenken, wie sinnig diese Definition ist, er definierte das Abenteuerliche als dasjenige, was unsere Einbildungskraft sozusagen in Aufruhr bringt. Also dasjenige, was unsere Einbildungskraft anspricht und auf der anderen Seite sozusagen in Konvulsionen bringt, wo sich gleichsam, wie wir ja auch bei Abenteuerfilmen oder Abenteuerbüchern sagen, die Ereignisse zu überschlagen beginnen und wir atemlos dem Abenteuerlichen kaum folgen können. Gleichzeitig das Abenteuerliche immer genau dasjenige, das mit einem hohen Maß an Spannungselementen, an unerwarteten, auch an unglaublichen arbeitet. Ja, also die Abenteuergeschichte ist ja immer auch eine, wo der Autor, sagen wir mal, gar nicht umhin kam, als gewisserweise ganz tief in den Topf der Übertreibung zu greifen. Also wenn man das Abenteuer zurückführt auf die Aventüre der mittelalterlichen Dichtung, Sie kennen diese Rittergeschichten, wenn da ein Ritter ausreitet, um gegen eine Eidechse zu kämpfen, ist der vollkommen lächerlich. Ja, es muss schon ein veritabler Drache sein, wo dieses Abenteuer, gegen den er dieses Abenteuer zu bestehen hatte. Und wenn er eine Frau befreien will, dann muss die schon wirklich eingemauert sein. Ja? Nicht nur irgendwo in einem Zelt, das reißt man auf und holt sie raus. Ja? Es muss ein Turm sein, der halt wirklich nicht leicht zu bezwingen ist. Das zweite Schockerfahrung, darüber sprachen wir schon, zumindest am Rande, die Schläge prognostizierte, dasjenige, was sozusagen nicht unsere Einbildungskraft revoltiert, wie er es formulierte, also nicht das Abenteuerliche, das unsere Fantasie anregt und in Anspruch nimmt, sondern das, was unsere Sinne empört, das Ekelhafte, der Ekel. Ja? Und sie haben immer, sozusagen bei all diesen Kunstskandalen des 20. Jahrhunderts und 21. Jahrhunderts, sofern es die noch gibt, haben sie beigemischt in der einen oder anderen Art und Weise dieses Moment des Ekelhaften. Es ist ganz leicht, etwas zu skandalisieren, indem ich verkünde, ich zeige euch was Schönes und dann zeige ich was Ekelhaftes. Ja? Das ist sozusagen auch eine ästhetische Strategie, die fast immer aufgeht, einfach auch deshalb, weil im Gegensatz zu anderen Wahrnehmungsintensitäten, an die wir uns gewöhnen können, sondern wir uns an das Ekelhafte nicht in gleicher Weise adaptieren können. Ja? Also wenn ihr das wirklich grauslich ausschaut, schaut es auch beim dritten Mal hinschauen, noch immer einigermaßen grauslich aus. Und man revoltiert ziemlich dagegen, das war ja schon auch bei Karl Rosenkranz und bei Aurel Kolney, Philosophen des 25. Jahrhunderts, der einen wunderbaren phänomenologischen Text über den Ekel geschrieben hat, den Sie auch im Reader haben, lesen Sie den bitte nach, ist das Ekelhafte ja immer auch dadurch gekennzeichnet, dass unsere Sinne dagegen revoltieren, auch dann, denke ich, bewusst versuchen, eine andere Einstellung einzunehmen. Das heißt, also Gefühle der Übelkeit, die aufsteigen, das Würgen im Rachen etc. als Begleiterscheinung des Ekelhaften ist nicht kontrollierbar. Und dann letztlich Schläge als intensivste Form des Schocks, dasjenige, was unser Gefühl peinigt und martert. Was unser Gefühl peinigt und martert, also das, was sowohl in einem ästhetischen als auch in einem moralischen Sinn, könnte man sagen, mit den Worten von Schlegel, das Grässliche genannt werden kann oder das Scheußliche oder das Furchtbare, das tatsächlich im vollen Sinn des Wortes Schockierende, und zwar, ich halte diese feine Differenzierung von Schlegel für interessant und für produktiv in der Auseinandersetzung mit dem Phänomen des Kunstschocks. Lassen wir das Abenteuerliche einmal weg. Ja? Das Abenteuerliche ist uns sozusagen schon zu konventionalisiert, dass wir so einen Schockhaft entwickeln wollen, obwohl die ein oder andere Verfolgungsjagd oder Folterszene oder Massenerschießungsszene in Action-Thriller nach wie vor schockhafte Elemente haben kann. Und das, was den gegenwärtigen Abenteuer, wenn man jetzt sozusagen den Thriller, den Action-Thriller als die moderne Variante des Abenteuer-Genres auffasst, haben wir auch diese Tendenz sozusagen mit immer brutaleren Action-Szenen sozusagen dieses schockhafte Moment hervorzukehren. Wenn man dann in großen Detailaufnahme sieht, wie Kugeln in Hirne eindringen und Hirne herausspritzen, dann gehorcht das genau sozusagen dieser Mischung einer Ästhetik des Abenteuerlichen und einer Ästhetik des Grässlichen und des Ekelhaften. Gleichzeitig ist sozusagen das, was Schlegel angesprochen hat, dass hier auf unterschiedliche Art und Weise unterschiedliche Wahrnehmungsrezeptoren von uns angesprochen werden, nicht uninteressant. Das Abenteuerliche, das, was letztlich an die Fantasie richtet. Ja? In dem Sinn könnte man sagen, gibt es das Abenteuerliche eigentlich im vollen Sinn des Wortes nur in der Literatur. Denn nur in der Literatur bin ich wirklich gezwungen, sozusagen mir das alles vorzustellen und tatsächlich in meiner Fantasie das Ganze durchzuspielen. Ja? In dem Moment, wo man das präsentiert wird, als sinnlich nachvollziehbar, habe ich schon eine andere Dimension und ist meine Fantasie eigentlich nicht gefragt, weil ich es ja ohnehin sehe. Ja? Es ist was anderes, sozusagen sich aus einem literarischen Text Bilder im eigenen Kopf evozieren zu müssen, als einen Film anzuschauen, wo alles gezeigt wird. Ja? So viel gezeigt wird, dass ich so geschockt bin, dass manche Menschen eben diese Bilder nicht aushalten und dann die Augen zumachen und den Nachbar fragen, ist es vorbei, und dann schaut man wieder hin. Ja, typische Verhaltensweise gegenüber diesen Ereignissen, die an der Leinwand gezeigt werden. Wenn man dasselbe beschrieben läse, zum Beispiel in einem Roman, ja, kann man sich ja selber sozusagen, man kann sich nicht ganz wehren. Ja, man kann sich bis zu einem gewissen Grad selbst reduzieren, wie viel Fantasie man zulässt, die einem gleichzeitig dann blockiert. Ja. Ob man eine beschriebene Folterszene, als ein Beispiel, tatsächlich in seinem Kopf so sehr ausmalt, dass man emotional und betroffen ist oder schockiert ist. Ja. Oder ob man schnell darüber hinwegliest, man hat jetzt kapiert, da wurde gefoltert und was passiert dann? Ich weiß jetzt nicht, welches Leseverhalten Sie haben und wie sehr Sie sozusagen bei solchen beschriebenen Szenen sich Ihren Fantasien dann im vollsten Sinn des Wortes überlassen. Wenn es um das Ansprechen der Sinne geht, ja, unserer sinnlichen Wahrnehmungsmöglichkeiten, das, was also als das Ekelhafte bei Schlegel angedeutet worden war, würde ich sagen, das müsste man ausdehnen, denn dann kommt genau das dazu, was hier im 18. und 19. Jahrhundert noch nicht so diskutiert worden ist, weil es erst durch die Kunstpraxis des 20. Jahrhunderts wirklich zentral geworden ist, nämlich dieser Schock, der auf der Ebene der Sinne entsteht, dadurch, dass bestimmte Wahrnehmungserwartungen durchbrochen werden. Sie kennen die Rhetorik, zumindest die sehr viele Künstler gebrauchen, wenn sie etwa davon sprechen, dass Kunst die Aufgabe hat, Wahrnehmungen zu erweitern oder neue Perspektiven zu eröffnen oder versteinerte und eingefrorene Wahrnehmungsgewohnheiten aufzubrechen. Das sind genau diese Formulierungen, die diesen Sachverhalt andeuten. Wir alle leben in einer mehr oder weniger standardisierten, gewohnten Wahrnehmungswelt, in der wir jetzt sozialisiert sind. Wir alle haben so unsere Vorstellungen davon, was uns im Bereich der Kunst gefällt oder missfällt, was gute oder schlechte Kunst ist, was schön oder weniger schön ist. Und wenn diese Vorstellungen und Erwartungen, was in Kunst vorkommen darf und was eher dort nicht vorkommen soll, und wenn diese Erwartungen radikal enttäuscht werden, unterlaufen werden, dann kann sich sozusagen dieses Phänomen einstellen, dass wir zumindest irritiert sind oder sozusagen auf der anderen Seite dann auch in einer Reaktion oder Überreaktion vollkommen negativ reagieren. Ich zitiere vielleicht noch ein Beispiel, ich weiß nicht, ob ich es schon in dieser Vorlesung getan habe, was auch sozusagen Kunstgeschichte gemacht hat, wie man die Erwartungen eines Publikums zutiefst unterlaufen kann und dann schauen kann, welche Reaktionen auf solch eine vollkommen enttäuschte Erwartung erfolgt. Von dem berühmten amerikanischen Komponisten John Cage, der im Schüler, auch kurzzeitiger Schüler von Arnold Schönberg gewesen war, als Schönberg dann nach Kalifornien emigrieren musste. Von John Cage gibt es ein legendäres Musikstück, viele von Ihnen werden es kennen, mit dem wunderbaren Titel 4 Minuten und 33 Sekunden. Dieses Stück wurde uraufgeführt in den 50er Jahren im Rahmen eines ganz normalen Konzertes, also war ein Klavierabend, und der Pianist hat mal, was weiß ich, ich weiß jetzt nicht genau, wie das Programm war, Beethoven gespielt, dann ein anderes Stück von John Cage gespielt, und dann kam dieses Stück 4 Minuten 33 Sekunden, der Pianist betritt das Podium, setzt sich ans Klavier, rückt seinen Frack zurecht, holt sein Taschentuch, streicht über die Stirn, legt die Hände auf die Tasten und dann passiert 4 Minuten und 33 Sekunden absolut nichts. Kein Ton erklingt. Möchte man glauben. Denn natürlich erklingt etwas. Ja, Sie können sich ja vorstellen, was dann passiert. Ja? Kräuspern, husten, Sesselknarren, wetzen, Getuschel, erste Rufe, anfangen, was ist los, ja, es ist ein Skandal, Geld zurück, ja, für ein Konzert bezahlt und nicht für sozusagen einen bewegungslosen Pianisten, Also alles Mögliche kann in diesen 4 Minuten und 33 Sekunden sich akustisch abspielen, aber nur nicht das, was man normalerweise bei einem Klavierabend erwartet, dass jemand Klavier spielt. Klavier gespielt wird hier nicht. Jetzt könnte man sagen, das ist ein blöder Gag, ja, da wird ein Publikum einfach an der Nase herumgeführt, das wird in einem Klavierabend versprochen und dann spielt niemand Klavier. Gleichzeitig ist das aber natürlich gedacht gewesen, durchaus auch ein Experiment, das solche Erwartungen einerseits unterlaufen sollte und was Unerwartetes produzieren sollte. Nämlich den Klangraum, so könnte man sagen, den das in seinen Erwartungen enttäuschte Publikum nun von sich aus hervorbringt. Ob das jetzt ein Schock ist, ja, wenn man etwas erwartet, was nicht eintritt, kann man darüber streiten. Ja, Schock ist vielleicht hier ein zu starkes Wort, aber es ist ganz sicher eine starke, auch sinnliche Irritation, denn es ist ja das Ohr, das hören will, und dann hört das Ohr etwas ganz anderes, als was es glaubt, dass es hätte hören können oder auf das es sozusagen erwartungsmäßig eingestellt war. Das heißt also, hier ist der Schock sozusagen eher auch in der Dimension zu sehen, die Schlegel das Frappante genannt hat. Man ist frappiert, man ist überrascht, was hier eigentlich passiert, ist aber gleichzeitig verärgert, denn immer wenn Erwartungen enttäuscht werden, ist man verärgert. Es mag vielleicht zu keinen Tumulten kommen, aber dann doch zu Gelächter und anderen Unmutsäußerungen. Und dann, und das wäre sozusagen die Intention jetzt, solch einer Kunstpraxis, die auf Wahrnehmungsirritation setzt, dann könnte aus diesen negativen Erfahrungen so etwas wie eine produktive Reflexion entstehen, wenn man sich, oder wenn man das Ganze dann zum Anlass nimmt, um nachzudenken, was heißt es, Erwartungen zu enttäuschen und gleichzeitig aus dieser Enttäuschung heraus Geräusche, laute Töne zu produzieren, die dann selber für 4 Minuten und 33 Sekunden zu einer Art akustischen Kunstwert waren, das ja interpretationsbedürftig ist. Ja? Das führt übrigens auch dazu, dass man dieses Stück, es ist ein Stück, immer wieder aufführen kann. Ja, es ist sozusagen nicht ein einmaliges, es gibt auch sozusagen ästhetische Strategien, wo man sagt, wenn man dieses einen Gag, und wenn man diesen Gag einmal durchgeführt hat, erschöpft sich das Ganze. 4 Minuten 33 Sekunden funktioniert immer. Aber man kann es auch deshalb immer aufführen, weil ja jedes Publikum anders reagiert. Ja? Und es zeigt sich, dass auch hier natürlich, wie immer bei Kunsterfahrungen, welcher Art auch immer, die Vorbildung und die Erwartung eine große Rolle spielt. Ja? Man könnte sich zum Beispiel auch vorstellen, dass bei einem gebildeten Publikum, das dieses Stück 4 Minuten 33 Sekunden aus der Literatur kennt oder aus der Vorlesung kennt, so wie Sie jetzt, dass man dieses Stück aufs Programm eines Konzertes setzt. Das Publikum weiß, es kommt John Cage, 4 Minuten 33 Sekunden, es weiß, da passiert nichts, sondern es kommt alles darauf an, was man jetzt macht, ja, man tuschelt, zu singen beginnt, wie auch immer, und da setzt sich der Pianist hin und schlägt tatsächlich einen Ton an. Ja? Dann wird die Erwartung, dass man seiner Erwartung enttäuscht wird, enttäuscht. Ja? Und ich bin sicher, dass es Proteste gibt, das geht nicht, da steht in der Partitur, sie haben zu schreien, ja? Sie dürfen nicht spielen, ja? Denn jetzt sind wir dran. Ja? Das heißt also, sie spüren, ja? Also wie man hier dieses Spiel mit Erwartungen auch weiter treiben könnte, ich weiß nicht, ob schon jemals jemand auf die Idee gekommen ist, sozusagen das so zu machen, ich glaube eher nicht, denn man hält sich als grafisch daran, was der Komponist vorgeschrieben hat, und der hat dann vorgeschrieben, es wird kein Ton angeschlagen. So steht es in der Partitur, so steht es im Text. Das ist das eine. Das andere ist auf der Ebene der Sinne also. Ja, also hier geht es tatsächlich darum, dass das Ohr und die damit verbundene Hörerwartung enttäuscht wird. Auf der Ebene sozusagen Schlegel beschrieben hat, auf der Ebene des Gefühls, ja, ist das Schockhafte oder der Schock genau dann gegeben, wenn wir in unserer Emotionalität, nicht in der Wahrnehmung, nicht nur in der Wahrnehmung, sondern in unserer Emotionalität irritiert werden. Das heißt also, wenn genau das passiert, was die Künstler seit Ende des 19. Jahrhunderts immer wieder getan haben und das heute unter der Formel läuft, menschliche Gefühle verletzen. Ja? Wenn Gefühle verletzt werden, passiert genau das, was nach Schlegel sozusagen den Schock ausmacht, nämlich die Irritation unseres Gefühlshaushaltes so sehr, dass wir aus verletzten Gefühlen dann gewisserweise hier reagieren müssen. Ob wir jetzt dadurch reagieren, dass wir empört aufschreien oder dass wir aggressiv werden oder dass wir uns abwenden oder dass wir beleidigt sind oder dass wir nach einem Richter rufen, der den Künstler verhaften soll. Alles ist passiert, alles schon geschehen. Ja? Alles im Lauf dieser Kunstskandale des 20. Jahrhunderts geschehen. Und der letzte derartige große weltweite Skandal, wie Sie wissen, der auf dieser Ebene operiert hat und auch ziemliche Konsequenzen gehabt hat, waren ja die berühmten Mohammed-Karikaturen, die eine dänische Zeitung vor einigen Jahren veröffentlicht hat, wodurch sich sozusagen eine ganze religiöse Welt in ihren Gefühlen verletzt fühlte und dementsprechend mit Demonstrationen, Mordaufrufen und dergleichen mehr reagiert hat oder reagiert wurde. Und das ist natürlich jetzt gleichzeitig, gerade an solchen Beispielen kann man das zeigen, das ist natürlich gleichzeitig genau der Punkt, wo der Schock oder die Schockerfahrung nachvollziehbar wird, aber immer nur dann, wenn ich eine ähnliche Gefühlslage habe, wie der, der jetzt von so einem ästhetischen Reiz in dieser Art und Weise emotional irritiert worden ist. Ja? Das heißt, ein Mensch, der ein Atheist ist, der keine religiösen Gefühle in dem Sinn hat, ja? Oder wie Habermas das mal so schön formuliert hat, der religiös unmusikalisch ist, der sieht das nicht, der hört das nicht. Ja? Der kann nicht nachvollziehen, warum die Karikatur einer historischen Figur wie Mohammed, und für einen Atheisten ist Mohammed einfach nur eine historische Figur, so wie Genghis Khan, ja? Warum die Karikatur einer historischen Figur, die 1400 Jahre tot ist, irgendjemanden aufregen kann. Ja? Wir regen uns ja auch nicht an, auf, wenn Friedrich Barbarossa zum Beispiel karikiert wird, ja? Irgendwo. Also ich würde mir sagen, es ist verrückt, wenn sich da plötzlich also Menschen zusammenrotten und sagen, also Barbarossa-Karikatur, es ist zwingend in politischen Gefühlen jetzt irritiert. Ja? Derjenige, der aber jetzt religiös ist, ja, für den das eben nicht nur eine historische Figur ist, sondern Bestandteil sozusagen seines religiösen Lebens, seiner Hoffnungen, seiner Erwartungen, der religiösen Gemeinschaft, in die er sich eingebunden fühlt, ist das ganz anders. Ja? Und wer religiöse Gefühle nachvollziehen kann, kann auch nachvollziehen, wenn eine künstlerische Aktion oder eine Performance oder eine Karikatur oder eine Zeichnung oder ein Theaterstück, wenn das diese Gefühle verletzt. Und jetzt sozusagen muss man natürlich debattieren, oder kann man natürlich debattieren, wie legitim oder wie illegitim ist es in der Tat, die Gefühle von Menschen zu verletzen. Oder welche Gefühle zu verletzen. Ja? Wir haben in unseren Breiten, wenn wir bei religiöser Kunst sind, so als nebenbei, Sie können sich vielleicht auch noch erinnern, es liegt ein bisschen länger zurück, dass ein österreichischer Karikaturist, Josef Haderer, Jesus-Karikaturen veröffentlicht hat, wo es auch einige Aufregungen gab, gar nicht so sehr in Österreich oder Deutschland, sondern in anderen christlichen Gemeinschaften Europas. Ich glaube, in Griechenland ist er verboten worden, Jesus-Karikaturen. Und da war natürlich bei uns so der allgemeine Konsens, das muss möglich sein, das ist die Freiheit der Kunst, da soll sich niemand in seinen religiösen Gefühlen verletzt fühlen, das muss man aushalten. Ja? Bei anderen Karikaturen, die andere religiöse Gefühle betreffen, ist man schon etwas weniger großzügig. Das heißt, es kommt nicht nur darauf an, ob man durch ästhetische Reize Gefühle verletzen darf oder kann oder soll oder muss, sondern es kommt offensichtlich auch darauf an, welche Art von Gefühlen das sind. Ja? Menschen haben ja unterschiedlichste Gefühle. Und das Interessante, was auch philosophisch dann damit zusammenhängt, und da gibt es mittlerweile eine ganz breite Diskussion, der Zusammenhang von Gefühlen und moralischen Werten. Denn offensichtlich sind ja nicht alle Gefühle moralisch gleich bewertet. Ja? Die Emotionen eines von seiner Geschwindigkeit berauschten Autorasers, der sozusagen verantwortungslos durch eine Fußgängerzone fährt und Menschen gefährdet, diese Gefühle gelten uns nicht als schützenswert. Ja? Und jede Karikatur, die so einen Autoraser aufs Korn nimmt, würde man sofort natürlich unterstreichen. Ja? Überhaupt bei Karikaturen auch von lebendigen Personen haben wir im Prinzip, zumindest in unserer aufgeklärten Gesellschaft, haben wir die Einstellung, wer karikiert wird, ist eigentlich selber daran schuld, das muss er aushalten. Ja? Es wäre wahrscheinlich wirklich nicht denkbar, dass ein Politiker, der sehr oft Gegenstand von Karikaturen sind, sich mit dem Satz aufregt, er ist hier in seinen politischen Gefühlen sozusagen verletzt worden. Ja? Denn er steht doch immerhin, was weiß ich, für das Gemeinwohl und für eine Zukunft und für Europa, und das sind ganz wesentliche Werte, und wenn er jetzt hier karikiert wird, werden auch diese Werte damit in Frage gestellt, und da fühlt er sich in seiner ganzen politischen Existenz, in seinem ganzen politischen Gefühl, fühlt er sich verletzt. Das würden wir ihm nicht abnehmen, und das wäre auch überhaupt kein Argument, um irgendwie einem eine Karikatur sozusagen Misskredit zu ziehen. Andere Gefühle wiederum sind sehr hoch moralisch bewertet, und da ist es dann schwierig. Ja? Da ist es dann schwierig, oder wird es immer schwieriger zu sagen, ab wann oder inwiefern dürfen hier gleichsam ästhetische Schocks gesetzt werden. Wenn Sie jetzt die Geschichte der Kunstkampagne ansehen, ja, haben Sie aber genauso dieses Phänomen, dass auf der einen Seite überall dort, wo es wirklich sozusagen um die Irritation der Gefühle geht und damit auch um die Revolte des Gefühls gegen diese ästhetischen Zumutungen, haben wir es natürlich mit ganz gezielten Interventionen, ästhetischen Interventionen zu tun. Das heißt, der Künstler weiß genau, welche Art von Gefühle bei welchen Art von Personen er treffen will. Ja? Es war eben genau sehr oft dieses spezifische Publikum, das gleichsam einem klassischen Kunstideal geschult war, dass man sehr rasch und sehr schnell auch in seiner Emotionalität schockieren konnte, indem man ihnen etwas vorgesetzt hat, was man eindeutig sozusagen bislang nicht als Kunst wahrgenommen hat. Ja? Also Sie brauchen sich nur einmal vorstellen, das berühmte Ready-Made, das erste Ready-Made, das klassische Ready-Made von Marcel Duchamp, das berühmte Pissoir. Wenn das nicht ausgestellt worden wäre im Rahmen einer großen Kunstausstellung vor einem kunstsinnigen Publikum, dass er gebildet war, dass alles Mögliche erwartet hat, sondern sagen wir, irgendwo hingestellt wurde in einem Vorstadtbezirk bei irgendeiner Provinzausstellung. Noch dazu sagen wir bei einer Ausstellung, wo ohnehin Gebrauchsgegenstände auch ausgestellt worden wären. Ja, also bei einer kleinen Gartenmesse oder so. Ja. Bei einer Tulner Gartenmesse zum Beispiel. Ja. Also dort würde irgendeine Ecke stehendes, signiertes Pissoir wahrscheinlich niemanden auffallen und niemanden aufregen. Man würde höchstens fragen, ist das das neue Design für Blumentöpfe oder okay, kann sein, ist eh schick, nehmen wir mit. Ja? Das heißt also, der Skandal, die enttäuschte Wahrnehmung und auch sozusagen die Verletzung von Gefühlen muss sich gezielt natürlich genau an jene Rahmenbedingungen richten, wo ich mit einer bestimmten emotionalen Grundgestimmtheit arbeiten kann, genauso wie es wahrscheinlich sozusagen schockierenden Effekt haben wird, in einer aufgeklärten Artistengesellschaft sozusagen religiöse Karikaturen zu zeigen. Das wird keinen Skandal hervorrufen. Ja? Sondern der Skandal, der Schock im ästhetischen Sinn braucht immer sozusagen schon Erwartungshaltungen und braucht immer schon moralisch konnotierte, das heißt moralisch bewertete, vorhandene Gefühle, damit sozusagen hier dieser Bruch mit diesen Erwartungen, dieser Tabubruch auch tatsächlich funktionieren kann. Das wäre sozusagen das eine, was ganz entscheidend ist. Das andere, was jetzt mit dieser Emotionalität und vor allem damit zu tun hat, dass diese Emotionen moralisch bewertet sind oder in hohem Maße moralisch bewertet werden, bedeutet natürlich oder hat natürlich zur Folge, dass solche Schocks nicht nur auf dieser Ebene der Wahrnehmungsenttäuschung ausgelöst werden können, da wären sie sozusagen rein im Sinnlichen Ja? Und es gibt natürlich, wenn es wirklich nur, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, ähnliches Beispiel bei John Cage, das ist ja an sich vollkommen harmlos. Ja, also was gibt es harmloseres als 4 Minuten nichts zu sagen, nichts zu tun, nichts zu spielen. Ja? Übrigens, so harmlos ist es gar nicht, weil eine der interessanten Ergebnisse dieser Aufführung von 4 Minuten 33 Sekunden ist tatsächlich, dass es kaum ein Publikum gibt, das es tatsächlich aushielte, 4 Minuten 33 Sekunden in Stille zu verharren. Also 4 Minuten Stille ist für unsere vor allem reizüberflutete Kultur fast gleichbedeutend mit Folter. Ja, wirklich. Das wissen Sie, also wir dürfen auch nicht sozusagen einer Stille ausgesetzt sein, wenn wir keine Stille erwarten oder wirklich dezidiert aufsuchen, was wir ganz selten tun. Ganz selten tun, ja. Aber es gibt bei diesem legendären Radiosender Österreich 1, ja, im Gegensatz zu den Schwesterprogrammen Österreich 2 und Österreich 3 und FM4, wie die da heißen, bei diesem legendären Radiosender Österreich 1 gibt es noch ein Phänomen, das früher oft vorkam, in der Frühzeit der Radiotechnik. Das war mittlerweile, ist, glaube ich, nur noch bei Österreich 1 und bei keinem sonstigen Sender. Die weiß nicht, warum das so ist. Ja? Aber es gibt das Phänomen, dass sozusagen eine Sendung zu Ende ist und bevor die Signation der nächsten Sendung ertönt, sind 15 Sekunden Pause und in diesen 15 Sekunden passiert nichts. Ja, es wird keine Musik eingeblendet, es sagt niemand was, aber jetzt sind es auch nur 5 Sekunden. Ja? Es ist einfach Stille. Und wenn man das hört, und im Radio ist man gewohnt, dass ständig etwas kommt. Ja? Und überhaupt, wenn man andere Sender hört, weiß man, da wird überblendet und da läuft die Musik, da wird reingequatscht und das herrscht das Prinzip, es darf keine Sekunde still sein, dann empfindet man sozusagen dann 5 Sekunden Stille in einem Radiosender, man glaubt sofort, der Strom ist ausgefallen, ja? Das Radio ist defekt, funktioniert was nicht, oder der Sprecher hat einen Herzanfall gehabt, und, oder das Mikrofon und dergleichen mehr. Nein, es ist so halt nicht ausgegangen, das eine Stück ist jetzt zu Ende, dann ist es ein paar Sekunden, dann kommt, kommt die nächste Sendung. Man empfindet diese Stille schon als irritierend. Ja? Und trotzdem ist es an sich harmlos, da muss man jetzt schockiert sein. Ja? Aber trotzdem, es gibt natürlich auch sozusagen enttäuschte Wahrnehmungen oder neue Wahrnehmungen oder neue Perspektiven von Wahrnehmungen, die auch an sich harmlos sind, aber bestimmte festgefahrene Vorstellungen so sehr außer Kraft setzen, dass man sich wirklich bedroht fühlt und das Ganze als im höchsten Maße irritierend empfinden kann, solch einen Schock müssen wohl die ersten Ausstellungen von tatsächlich reiner, abstrakter Malerei ausgelöst haben. Ja? Sie wissen ja, dass das sozusagen als eine der großen Revolutionen in der Kunst des frühen 20. Jahrhunderts gilt. Kandinsky, Malevich, Piet Mondrian und andere, die auf unterschiedlichen Wege und aus unterschiedlichen Begründungen übrigens dazu gekommen sind, Malerei nicht mehr als Nachahmung von gegenständlichen Welten aufzufassen und deshalb sozusagen Bilder zu präsentieren, an denen man Gegenstände, Figuren, Gesichter, Naturereignisse identifizieren konnte, sondern tatsächlich abstrakt in dem Sinne zu malen, als nur noch Form und Farben präsentiert worden sind und die Erwartungshaltung des Publikums, dass da etwas zu sehen ist, was man wiedererkennen kann. Ja? Also ein Gesicht, ja? Ein Körper, ein Gegenstand, dass diese Erwartungshaltung radikal gebrochen und radikal enttäuscht wird. Ja? Es gab übrigens sehr viele Künstler, die wir aus guten Gründen als moderne Künstler bezeichnen, die diesen radikalen Schritt in der Abstraktion nie getan haben. Ja? Der Inbegriff des modernen Künstlers Pablo Picasso hat kein einziges abstraktes Bild gemacht. Es waren immer Gegenstände. Ja, die Gegenstände waren zwar versetzt, die waren aufgesplittert, je nach der Phase, ja, waren vielleicht nur noch in Details erkennbar, aber es ist immer irgendwo ein Auge, ein Gesicht, ein Geschlechtsteil in jedem Picasso-Bild zu sehen. Ja. Er war nie abstrakt, so wie etwa Kandinsky oder Malevich. Das ist das eine. Was bedeutet das aber? An sich ist ja der Anblick eines Farbflecks oder der Anblick einer Linie oder, um berühmtes, eine Ikone der modernen Malerei zu zitieren, der Anblick eines schwarzen Quadrates ist ja an sich nichts Skandalöses, nichts Irritierendes, nichts Anstößiges. Ja? Wer findet es anstößig, ein schwarzes Quadrat zu sehen? In jedem Lehrbuch finden Sie schwarze, Geometrie-Lehrbuch können Sie schwarze Quadrate finden. Es findet sich auch nichts Anstößiges an Farbflecken. Ja? Die Welt ist voll von Farbflecken, wenn man so will. Ja? Rotweinflecken zum Beispiel am Sakko. Ja? Nichts Anstößiges. Das Anstößige besteht einzig und allein darin, dass bestimmte Erwartungen von dem, was ein Bild zu sein hat, hier nicht erfüllt werden. Nicht im Tatbestand als solchen. Auch hier können Sie sofort die Probe auf Exempel machen, wenn Sie das Ganze in einen anderen Kontext transferieren, verliert sich das Skandalöse. Sondern das Skandalöse entsteht tatsächlich durch die Kontextualisierung. Also einen bestimmten Kontext, nämlich etwa im Rahmen einer Kunstausstellung oder im Rahmen einer Ausstellung von Gemälden etwas zeige, was allen Erwartungen, die wir mit so einer Ausstellung verbinden, nicht genügt, sie unterläuft, sie im höchsten Maße provoziert. Also gleichsam als Reaktion, diese Irritation, diese Verwunderung, da vielleicht auch die Wut hervorruft, jetzt etwas sehen zu müssen, was man eigentlich nicht sehen wollte. Ja? Man wollte Bilder sehen, man wollte Kunst sehen und sieht jetzt ein paar Kekse. Sie kennen dann die berühmte Antwort oder die berühmte Reaktion von sehr vielen Menschen angesichts solch einer Ausstellung: das ist ja keine Kunst. Oft noch hinzugefügt mit dem Beisatz: das kann mein Kind auch. Ja. Kann es natürlich nicht, ja, so nebenbei gesagt. Und wenn es das könnte, wäre es trotzdem keine Kunst, im Gegensatz zu dem Kandinsky, der dort hängt, weil der Kontext nicht stimmt. Ja. Das ist ja wirklich das Interessante von den amerikanischen Kunstphilosophen Ada Danto, gibt es die interessante Überlegung, dass er nebenbei am Rande dienen, die meiner Vorlesung Philosophie der modernen Kunst einmal waren, kennen dieses Beispiel. Das ist ein berühmt gewordenes Beispiel in der ästhetischen Debatte des 20. Jahrhunderts. Ada Danto hat ein Buch geschrieben, die Verklärung des Gewöhnlichen, über moderne Kunst, und hat folgendes Gedankenexperiment angestellt, das wie alle Gedankenexperimente schon einen bestimmten Nachteil hat. Aber immerhin, es ist erläutert das Problem, das wir hier haben. Er sagt, es gibt sozusagen ein berühmtes Kunstwerk, Picassos blaue Krawatte. Picasso hat eine Krawatte aus einem Schrank genommen, sie in blauer Farbe angemalt und ausgestellt, und das wurde bewundert, kritisiert, rezensiert, versteigert, ein Riesenwerk, Picassos Krawatte. Und da kommt der berühmte Vater mit seinem Sohn ins Museum und sagt, es ist ein Skandal, es ist keine Kunst, ja, er ist wirklich schockiert, es ist ein Skandal, so als Kunst zu verkaufen, denn das kann sein Sohn auch. Ja. Und jetzt spielt Danto dieses Experiment durch, was wäre, wenn der Sohn tatsächlich, was gar nicht so einfach ist, dieselbe Krawatte zur Verfügung hätte, dieselbe Farbe, die Picasso verwendet hat, denselben Pinsel, den Picasso verwendet hat, und tatsächlich mit demselben Gestus, ja, mit demselben Auftrag, mit derselben Geschwindigkeit diese Krawatte bemalen könnte, sodass die des Kindes wirklich ununterscheidbar ist von der des Meisters. Trotzdem, so die These, ist das eine große Kunst und das andere natürlich nicht. Und das aus zwei Gründen. Erstens, weil der Kontext ein anderer ist. Ja. Also Kunst funktioniert vor allem, diese Art von Kunst funktioniert in der Tat nie isoliert, sondern immer in einem bestimmten Kontext. Wobei zum Kontext jetzt nicht nur der Raum gehört, was ausgestellt wird, sondern es gehört natürlich auch das ganze soziale Umfeld, das ganze System dazu. Also es muss darüber berichtet werden, es müssen sich Kunsthistoriker, Kunsttheoretiker, Kunstkritiker finden, die darüber schreiben. Es muss Eingang finden in die Kataloge von Auktionshäusern, es müssen sich Sammler dafür interessieren. Wenn alles das gewährleistet ist, ja, kann alles zur Kunst werden. Das Schockierende ist immer nur dann in dem Moment gegeben, wo jemand zum ersten Mal so etwas probiert und in so einen Kontext so etwas reinstellt und dann wartet, kann es Kunst werden oder kann es keine Kunst werden. Sehr viel geht ja auch schief. Ja, das, nur wissen wir das nicht, weil es eben nie in die Kunstbände Eingang gefunden hat. Während das, was das Kind zu Hause macht, ja, das hängt im Kinderzimmer und nirgendwo sonst. Und wir wissen nicht, wie viele Kinder, alle, wir wissen es vielleicht, ja, was alles an Malereien im Kinderzimmer hängt. Ja, unglaublich viel. Nur nichts davon ist Kunst. Auch dann nicht, wenn es genauso ausschaut wie ein früher Klee. Ja, es ist trotzdem keine Kunst, es ist kein Klee. Und man kriegt nicht 14 Millionen dafür, ja, sondern man kann es der Tante schenken. Ja, der hat ja deine Freude. Warum ist das so? In der Tat, weil eben es nicht nur um die Qualität des Dings an sich geht, also des Kunstwerks an sich geht, so muss man sagen, sondern weil sowohl die Erwartungen, die Wahrnehmungen und damit sozusagen auch der Gegenstand als solcher mitbestimmt werden, präferiert werden, ausgezeichnet werden durch den Kontext, in dem er präsentiert wird, beziehungsweise in dem ich ihm begegne. Schockerfahrungen stehen jetzt genau dann, wenn Dinge in einen Kontext gestellt werden, von denen allgemein die Auffassung herrscht, sie haben dort nichts zu suchen, oder wenn umgekehrt der Kontext verändert wird und plötzlich Dinge, die wir in diesem Kontext gewohnt sind, in einem anderen Kontext aufscheinen, wo sie uns höchst irritieren können. Sie können das auch diskutieren, also Sie können das auch beobachten an jeder Diskussion, wenn es geht um Kunst im öffentlichen Raum. Ja? Der öffentliche Raum ist an sich schon ein schwierig zu behandelnder Kontext, ja? Denn er ist lebendig, es ist eine Art Lebensraum, der sich ständig verändert, wo unterschiedlichste Interessen von Passanten, von Anwohnern, von Industrieansiedlungen, von Märkten, von Straßen, von Mobilitätskonzepten und dergleichen mehr aufeinanderprallen, ausgeglichen werden müssen, irgendwie gemanagt werden müssen. Und jetzt erklären Sie diesen öffentlichen Raum für einen Raum, in dem auch Kunst stattfindet, oder Kunst stattfinden soll. Der Kontext ist sozusagen insoweit prinzipiell ein anderer als in jedem Museum, als der öffentliche Raum ein öffentlicher Raum ist. Ja? Das heißt also, jeder, der den öffentlichen Raum benutzt oder benutzen muss, am Weg zum Beispiel von der Wohnung zur Universität, wird dann mit dem, was dort als Kunst präsentiert wird, konfrontiert, ob er will oder nicht. In einer Ausstellung, kann man sagen, oder in einem Theaterstück, in einem Kino, gehen die, die hingehen wollen. Ja? Kein anderer muss sich darüber aufregen, muss er nicht hingehen. Ja? Wenn ihm das nicht gefällt oder wenn er glaubt, das passt dort nicht, muss er nicht hingehen. Das heißt also, die Dekontextualisierung von Kunst, indem er sie in den öffentlichen Raum transferiert, schafft eine völlig neue Situation. Und ich kann, was viele meines Erachtens fälschlicherweise tun, ich kann aber auch nicht diskutieren, man muss Kunst im öffentlichen Raum so behandeln wie Kunst im Museum. Ja? Und sagen, man darf sich nicht aufregen, wenn man sie sehen Kunst. Und sie könnte im Museum hängen, also kann sie auch draußen hängen. Nein, kann sie nicht, weil es ein anderer Kontext ist. Ja? Und es wirkt auch anders und sozusagen auch der Provokationseffekt ist ein anderer, meistens ein höherer, wenn etwas im öffentlichen Raum präsentiert wird, was unsere Erwartungen an das, was wir glauben, das im öffentlichen Raum stattfinden kann oder stattfinden soll oder stattfinden darf, wenn diese Erwartungen enttäuscht werden. Aber es sind immer noch im Wesentlichen sozusagen sinnliche Erwartungen, die hier irritiert werden und die hier enttäuscht werden. Wenn es um die Dimension geht, die unsere Gefühle anspricht, ja, also nicht das, was ich für Kunst halte, und jetzt macht jemand etwas, was meines Erachtens nicht Kunst ist. Ja? Das sind noch keine tiefen Gefühle. Aber wenn es um meine tiefen Gefühle geht, dann besteht sozusagen die Irritation oder auch die Provokation und der Schockeffekt genau darin, wenn Gefühle, die moralisch hoch konnotiert sind, wenn diese Gefühle unterlaufen, provoziert, irritiert oder gleichsam kontrafaktisch aufgerufen werden. Das heißt, wenn mir Dinge präsentiert werden, die zum Beispiel meinen moralischen Überzeugungen und den damit zusammenhängenden Emotionen widersprechen. Wir haben sozusagen diese Schiene, können wir seit Schopenhauer verfolgen, bis in die Gegenwart am besten ausgebildet und am besten diskutiert, natürlich im Felde der erotischen Kunst und bei der Frage, was ist sozusagen hier im Bereich des Erotischen, des Sexuellen, des Obszönen, des Pornografischen, was ist hier noch legitime Kunst und deshalb den Menschen zumutbar und was ist tatsächlich schon jenseits dieser Kunst und wirklich nur sozusagen ein eine Reizkonstellation, die jemanden sinnlich aufreizen oder sinnlich abstoßen oder sinnlich provozieren soll. Die Schockerfahrungen, die wir gerade mit erotischer Kunst gemacht haben, da kann man jetzt lange darüber nachdenken. Ja, wann wird die Darstellung des Erotischen, wann wird die Darstellung des Körpers, wann wird die Darstellung von Sexualität, des Sexualaktes selbst, wann wird die tatsächlich zu einem Schockerlebnis? Denn an sich ist es ja auch so, dass das nichts Schockierendes ist. Ja? Also im Alltag ist es ja nichts Schockierendes, in der Regel. Ja? Weder die Sexualität noch das Erotische noch die Nacktheit. Der erste Schritt ist ja schon überhaupt, das zu einem Moment von Darstellung zu machen. Das heißt, im Gegensatz zur Abstraktion, das ist ganz witzig, ja, im Gegensatz zur abstrakten Malerei, die uns schockiert, weil unsere Erwartung, dass etwas dargestellt wird, enttäuscht wird, schockiert erotische oder obszöne Kunst dadurch, dass etwas dargestellt wird, aber das Dargestellte uns schockiert. Ja? Sogar wenn ich die Erwartung habe. Ja? Also wenn es in eine Ausstellung erotische Kunst geht, erwartet sich ja keine Heiligenbilder. Da steht der groß drüber. Und trotzdem kann er schockiert sein, gerade nicht dadurch, dass etwas nicht dargestellt wird, sondern dass es dargestellt wird. Ja? Das heißt also, es gibt zwei unterschiedliche Strategien. Ich kann Menschen sozusagen die Darstellung entziehen und sie auf diese Art und Weise in ihrer Wahrnehmung irritieren, also gleichsam denen eine Askese aufzwingen, die sie nicht wollen. Sie wollen was sehen und sehen nichts. Ja, bei einem abstrakten Gemälde oder bei einem monochromen Gemälde. Ja, oder fast nichts. Wenn es ganz weiß ist und unbehandelte Leinwand, sehen sie wirklich nichts. Ja. Oder hören nichts, wie bei John Cage, das ist sozusagen eine aufgezwungene Askese und keiner lässt sich gern asketische Verhaltensweisen aufzwingen. Ja? Das ist immer schwierig. Und auf der anderen Seite ist es ein zu viel an Darstellung. Ja? Das äußert sich dann genau in diesem Satz, den wir auch oft in alltäglichen Diskussionen über solche Verfahren hören: Das darf man nicht zeigen. Ja? Das darf man nicht zeigen, zu viel an Darstellung. Das heißt, also, ich kann provozieren durch Darstellungsentzug und ich kann provozieren durch Darstellungsverdichtung, ja, oder durch Darstellungsintensität. Warum jetzt gerade das Feld des Moralischen neben dem Feld des Religiösen so ein bevorzugtes Gebiet ist, wo diese Verfahren funktionieren, hat natürlich damit zu tun, dass gerade diese beiden Felder, nämlich Erotik und Religiosität, in unserem Leben selber eine große Rolle spielen und sowohl emotional als auch moralisch hoch besetzt sind. Ja? Aus dieser großen Bedeutung, die diese Bereiche für uns haben, ergibt sich dann natürlich auch, dass wenn jetzt mit diesen dann verbundenen Gefühlen gespielt wird oder die irritiert werden oder unsere moralischen Haltungen oder Erwartungen provoziert oder enttäuscht werden, dass dort dann sozusagen der Schock, die Schockmöglichkeit besonders intensiv und besonders groß sein kann. Ich möchte das illustrieren, wo es also wirklich um das konzentrierte Zusammenballen all dieser Elemente des Schockhaften, der Wahrnehmungsenttäuschung, der Verdichtung von Gezeigten, ja, der Irritation moralischer Überzeugungen, wo das in einer verdichteten Art und Weise vorgeführt wurde, mittlerweile selbst ein historischer Akt, einer der großen Kunstskandale des 20. Jahrhunderts, mittlerweile auch in die Kunstgeschichte eingegangen. Und ich zitiere das und illustriere das an so Überlegungen deshalb daran, weil dieser Skandal hier stattgefunden hat, an der Wiener Universität. Sie ahnen schon, was jetzt kommt, nicht im Hauptgebäude, sondern im neuen Institutsgebäude, im Hörsaal 1. Und zwar die berühmte, berüchtigte Aktion Kunst und Revolution, die am 7. Juni 1968, ziemlich lang her eigentlich schon, am 7. Juni 1968 im Hörsaal 1 des NIC stattgefunden hat und an der unter anderem beteiligt waren der erst vor wenigen Tagen verstorbene Otto Mühl, Günter Bruss und Oswald Wiener, also mittlerweile die Ikonen, die umstrittenen Ikonen, so könnte man sagen, des Wiener Aktionismus. Ich erlaube mir, vielleicht zitiere ich Sie jetzt, ja, ich erlaube mir sozusagen diese Aktion nicht aus eigener Erinnerung zu beschreiben, ich war damals nicht in Wien oder noch nicht in Wien, auch nicht zu Ihnen zu referieren aus den zahlreichen Beschreibungen, das mittlerweile in jeder Geschichte des Wiener Aktionismus finden Sie eine Beschreibung dieser Aktion, sondern ich zitiere aus einer Zeit, also einem zeitgenössischen Bericht, ja, also von einem Teilnehmer, also von einem, der im Publikum saß als junger Reporter. Es gab damals eine Boulevardzeitung, die mittlerweile längst Geschichte ist, einen schönen Namen Express hatte. Und es gab bei Express, eine Zeitung übrigens, die den Gewerkschaften nahe stand, also linker Boulevard, so könnte man sagen. Und es gab bei diesem Express 1967 einen ganz jungen Reporter, der man eine große, vor allem nach diesem Bericht, den er geliefert hat, eine große Karriere prophezeite. Er hieß damals, genauso wie heute, Michael Janet. Ich kenne Michael Janet von der Kronenzeitung, wo er dann eben Karriere gemacht hat. Der war dort und hat sozusagen getreulich berichtet, was passiert ist. Man darf nicht vergessen, diese Aktion hat einen Titel Kunst und Revolution. Ja, es hat ein Programm. Das könnte man auch sagen, wenn in den wilden 60er Jahren in einem Universitätshörsaal eine Aktion Kunst und Revolution stattfindet, hat man wahrscheinlich auch damals ganz bestimmte Erwartungen gehabt. Ja, vielleicht, dass es einen Vortrag gibt, eine Diskussion gibt, ein Teach-in gibt, ein Happening gibt, was auch immer, was die damaligen sozusagen auch Formen von politischer Kunst gewesen waren. Tatsächlich ist Folgendes passiert. Wie gesagt, dieses, was Janet geschrieben hat, ist selbst mittlerweile ein zeithistorisches Dokument, das darf man vorlesen. Zwei Redner, ich zitiere jetzt nicht den ganzen Bericht, sondern sozusagen einige zentrale Ausschnitte. Zwei Redner ergeben sich in wüsten anarchistischen Phrasen, leiten gekonnt zum sexuellen Überwerden ordinär und ordinärer. Kurze Pause. Oswald Wiener, Schriftsteller, Student, Revoluzzer, Anarchist und Diskussionsleiter, tritt auf, beginnt auf die Tafel zu zeichnen, spricht. Was er sagt, ist nicht mehr zu verstehen, die Genossen sind zu laut geworden. Hat sich doch mittlerweile ein splitternackter Student auf das Hörpult posiert und mit einer Rasierklinge die Brust blutig geschnitten. Das muss das Einsatzzeichen für fünf weitere Protagonisten gewesen sein, die husch husch hereinspringen, allesamt nackt ebenfalls auf das Pult hüpfen. Inzwischen hat der blutige Student sich umgedreht und seine Notdurft verrichtet. Auf das Pult. Auch die übrigen fünf. Als die fünf Nackten fertig sind, der Blutige hat sie auf das Pult gelegt und befriedigt sich selbst, erscheint ein weiterer Hauptdarsteller. Ein vermummter Bursche mit nacktem Oberkörper. Er legt sich neben den nackten, blutigen, unermüdlichen Genossen und wartet. Der Vermummte hat nicht umsonst gewartet. Einer mit rotem Bademantel stellt sich vor ihm auf, schwingt einen breiten Ledergürtel und klatsch, klatsch, klatsch. Nach 10 Minuten ist der Rücken des Vermummten blutig rot geschlagen und er selbst offenbar glücklich. Weiter geht's. Allgemeines Notdurftverrichten groß und klein, Absingen der Bundeshymne und des Gaudiamus Igitur. Oswald Wiener spricht und zeichnet, der Selbstbefriediger steht auf und erbricht sich, der Masochist humpelt von dannen, die fünf Nackten trinken Bier. Plötzlich ist der Spuk nach etwa einer halben Stunde vorbei. Das war sozusagen Michael Janets Kurzfassung dieser berühmte Aktion Kunst und Revolution, die ich jetzt nicht ästhetisch bewerte, auch nicht philosophisch bewerte. Wie man sie bewerten kann, zitiere jetzt aus einer kunsthistorischen Abhandlung von Peter Weiermeier, renommierter Ausstellungsmacher und Kunsthistoriker, der das so interpretiert hat,
Die österreichische Kunst der 60er Jahre war eine aufregende, von verschiedenen Gruppierungen im Untergrund beherrschte Periode der Avantgarde. Wenn man auf sie zurückblickt, verdienen die Wiener Aktionisten besondere Bedeutung, vor allem deshalb, weil deren extreme, alle Ekelschwellen und sexuellen Tabus überschreitenden Äußerungen sich mit Themen auseinandersetzen, die bis heute in der österreichischen Kunst wiederkehren, wenn nicht schon als reale Aktion, so doch als Reflex in Installation, Bild und Objekt, nämlich Sexualität, Tod und Vergänglichkeit, ergeben einen ikonografischen Katalog, der auf dem Hintergrund eines österreichischen barocken Katholizismus zu interpretieren ist. Ja? Also wenn man sich das, was passiert ist und das, wie es interpretiert wird, wenn man das gegenübersteht, finde ich das selbst wiederum interessant. Auch ein anderer Autor, Konrad Oberhuber, ehemaliger Direktor der Albertina, hat ebenfalls das betont, dass der Wiener Aktionismus gerade auf diese Aktion im Hörsaal 1 aus einer religiösen Kunstgrundhaltung der österreichischen Kunst der Nachkriegszeit wie natürlich herauszuwachsen scheint. Ja? Also eine gerade Linie von einem Barockaltär des 17. Jahrhunderts zu diesem skandalösen oder damals skandalisierten Aktionen im Hörsaal 1. Was für mich interessant ist, das ist, als hätten, vielleicht haben sie es auch, es waren durchaus sehr belesene Menschen, als hätten sie tatsächlich von Schlegel bis Rosenkranz alles gelesen, was ich im Laufe der Vorlesung zitiert habe, bei dieser Aktion alles das in Anschlag, gebracht, was tatsächlich ganz bewusst auf all diesen Klaviaturen des von Schlegel sogenannten Schokanten gespielt hat. Ja? Das Frappante, das Plötzliche, sogar das Abenteuerliche durch diese quasi mittelalterliche vermummte Gestalt, die sie einer Geißelung oder einem masochistischen Akt unterzieht, das Obszöne natürlich, das Spiel mit Ekelgefühlen durch die Produktion von Fäkalien und Erbrochenen und nicht zuletzt das Verstören von moralischen und politischen Grundhaltungen. Ja? Also etwa das, deshalb so ganz notwendig, das Absingen der Bundeshymne, gleichsam um diese Konfrontation von Staatsideologie und Dreck sinnfällig werden zu lassen. Das heißt also, hier geht es dann bei dieser Art nicht um Gegenständlichkeitsminimierung, sondern Gegenständlichkeitsverdichtung. Es ist mehr zu sehen, als viele vielleicht je in ihrem Leben sehen wollten, um es mal so zu formulieren. Ja? Das heißt, und das ist aber ebenfalls eine Strategie, die diese Empfindung des Schockhaften auslöst und auslösen kann, nämlich das Publikum zu konfrontieren mit Dingen oder Dinge zu zeigen, die es eigentlich nicht sehen will. Oder von denen es glaubt, es will sie nicht sehen oder es kann sie nicht sehen, weil sie zu irritierend sind, weil sie ekelhaft sind, weil sie moralischen Erzeugungen widersprechen, weil sie in ein bestimmtes Weltbild nicht reinpassen, weil es Gegenstände sind, die in allen anderen Kontexten tabuisiert sind und gerade eben nicht gezeigt werden. Das berührt natürlich diese künstlerische Aktion mit dem Problem des Obszönen überhaupt. Das Obszöne ist genau dasjenige, was auf die Szene gehoben wird, gezeigt wird, dargestellt wird, was normalerweise eben nur im Verborgenen, wenn überhaupt, sich abspielt. Das heißt, das Spiel damit, das Nicht-Sichtbare sichtbar zu machen. Und zwar jetzt nicht nur in einem ästhetischen Sinn, nicht in einem Sinne, etwas ins Bewusstsein zu holen, sondern tatsächlich das, was deshalb nicht sichtbar ist, weil es ansonsten sozusagen unter den Flächen und Linien und Grenzen unserer Gesellschaft im Verborgenen sich abspielt, das hervorzuholen, ist ganz ein wesentliches Element, ein ganz wesentliches Moment dieser Strategie. Ich werde jetzt abschließend in den verbleibenden paar Minuten ganz kurz andeuten, wie man jetzt philosophisch, ästhetisch auf dieses Problem oder auf diese Erfahrung des Schockhaften in der Kunst reagieren kann. Und zwar mit einem kurzen Hinweis auf den vielleicht bedeutendsten Kunstphilosophen des 20. Jahrhunderts, Theodor Adorno, der in seiner ästhetischen Theorie
die 1969 ist Adorno gestorben, die Sächsische Theorie ist unvollendet posthum 1970 erschienen, also genau in der Zeit, in der dieser Wiener Aktionismus oder diese Aktion im Hörsaal 1 auch stattgefunden hat. In dieser ästhetischen Theorie hat Adorno auch ganz zentral versucht, dieses Problem des Schocks zu reflektieren. Und er hat sozusagen zwei Arten von Schocks unterschieden. Einmal, oder prinzipiell, war auch für ihn sozusagen dieser Schock als ästhetische Strategie etwas absolut Notwendiges. Er schreibt in der ästhetischen Theorie, künstlerisch zu erreichen, sind die Menschen überhaupt nur noch durch den Schock. Wer dem einen Schlag erteilt, was die pseudowissenschaftliche Ideologie Kommunikation nennt. Kunst ist integer einzig dadurch, wo sie bei der Kommunikation nicht mitspielt. Da müsste man jetzt ein bisschen länger ausführen, um den Hintergrund zu erläutern, vor dem Adorno das formuliert hat. Er ging ja davon aus, ja, dass wir in einer Welt der Kulturindustrie, wie er es formuliert, lebte, wo wir ständig mit Produktionen versorgt werden, die keinen anderen Sinn haben, als unser Bewusstsein zuzudecken, unser Bewusstsein auszublenden, unser Bewusstsein beschränken. Er sprach an einer anderen Stelle auch von der allgemeinen Verblendungsindustrie, der wir ausgesetzt sind. Und er ging sozusagen davon aus, dass es Kunst durchaus auch in diesem emphatischen Sinne, wie sich schon der Hegel findet, dass es Kunst letztlich um Wahrheit geht. Aber in einer Welt der Lüge, ja, wo alles, was passiert an Kommunikation, ja, in der Politik, in der Werbung, in der Produktion, im Konsum, in der Kulturindustrie, in der Popularkultur, wo alles nur von Scheinhaftigkeit, von Lügenhaftigkeit gekennzeichnet ist, wäre es die einzige Möglichkeit, so Adorno, von Kunst auf die Wahrheit ästhetisch aufmerksam zu machen, indem dieser Verblendungszusammenhang radikal zerrissen und durchbrochen wird und als Resultat natürlich dann die schockhafte Erfahrung stehen muss, ein Publikum, das aus allen Gewissheiten durch so eine künstlerische Intervention gerissen wird. Das ist sozusagen die theoretische Legitimation des Schocks als künstlerisches Verfahren, nicht um bewusst Skandale zu produzieren, nicht auch um bewusst Gefühle zu verletzen, sondern als letztes Mittel einer, so zumindest Adorno, verzweifelten Kunst überhaupt noch in diesem Sammelsurium von Lügen, von denen wir umgeben sind, so etwas wie Aufmerksamkeit für die Wahrheit zu gewinnen. Gleichzeitig hat Adorno aber erkannt, dass es sozusagen zwei Strategien gibt, und da schließt sich jetzt der Kreis, wie solche Schocks erzeugt werden können, und nur eine davon ist wirklich in seinem Sinne der ästhetischen Wahrhaftigkeit und Authentizität verpflichtet, nämlich genau jene Schocks, die deshalb sich einstellen, weil der Künstler unbeirrbar radikal seinen Weg geht, seinen Weg der ästhetischen Wahrheit geht, gleichsam ohne Rücksicht auf Verluste. Er kalkuliert den Schock nicht, sondern er fühlt sich einer ästhetischen Idee verpflichtet. Adorno, der selber Musiker war und bei Alban Berg in Wien Komposition studiert hatte in den 20er Jahren und ein großer Anhänger von Arnold Schönberg war, hat in Arnold Schönberg sozusagen den Inbegriff dieses Künstlers gesehen. Ja. Dass Schönberg als schockierender Künstler empfunden worden war, hat mit der Person von Schönberg, der ein ganz biederer, bürgerlicher Mensch gewesen sein muss, nicht das Geringste zu tun. Und Schönberg war selber am entsetztesten darüber, dass man seine Kunst so schockierend empfunden hat. Ja? Das wollte er nicht. Aber er musste eine ganz bestimmte ästhetische Entwicklung gehen, er musste radikal werden, weil es ihm um die Wahrheit in der Musik ging. Das war sozusagen für Adorno, in der Literatur war es wie Samuel Beckett, der sozusagen ähnlich gearbeitet hat. und ähnliche, zumindest seinerzeit, ähnliche Schockwirkungen erzielt hat. Und auf der anderen Seite, das heißt also Schock dadurch, dass ein Künstler radikal ein ästhetisches Programm verfolgt. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich den Schock auch dadurch, dass man einfach schockhaft plötzlich ungewohnte Inhalte präsentiert. Ja? Also genau jene Kunst, wo es dann darum geht, dass man zum ersten Mal einen Geschlechtsverkehr auf der Bühne zeigt. Ja? Das ist an sich, ist ein Geschlechtsverkehr nichts wirklich Schockhaftes. Das macht mehr oder weniger jeder irgendwann einmal in seinem Leben. Aber auf der Bühne ist es sozusagen radikal schockhaft deshalb, weil man es dort in diesem Kontext nicht sieht, weil dieser Inhalt dort nicht zu passen scheint, weil man spürt, ja, dass sozusagen dieser Inhalt provozieren will und provozieren kann. Auch das sind ja sozusagen historische Beispiele, die sozusagen oft zitiert werden, immer wieder auch praktiziert werden. Und John Adorno machte darauf aufmerksam, dass diese Art von Schock, der über den Inhalt läuft, also dass das Ungewohnte, das gegenwärtig nicht unseren moralischen Standards entspricht, das gegenwärtig unseren Vorstellungen zu widersprechen scheint, wenn das präsentiert wird und einen Schock erzeugt, dass das gleichzeitig sozusagen kein nachhaltiger Schock ist, um das so zu formulieren, oder wie es Adorno formuliert, wir gewöhnen uns unglaublich schnell an diese Art von schockhaften Inhalten. Das heißt also das, und das sozusagen erklärt sich dann auch, warum etwas, was vor 10, vor 20, vor 30 Jahren als unglaubliche Provokation empfunden worden war, heute niemanden mehr schockiert. Und es ist mittlerweile auf dieser Ebene, welchen Inhalt kann ich noch präsentieren? Denken Sie darüber nach. Ja? Was kann ich noch präsentieren, was tatsächlich Menschen schockieren würde, als Kunst? Ja? Sie werden draufkommen, es geht fast nichts mehr, es ist alles schon gemacht worden, es ist alles schon ausprobiert worden, von der Selbstverstümmelung angefangen, öffentliche Auspeitschungen im Bereich der Sexualität, alles. Ja? Die Sezession ist umgewidmet worden zu einem Swingerclub. Nur die FPÖ hat sie aufgeregt, alle anderen haben das wunderbar gefunden. Und da kommen wir jetzt sozusagen zur eigentlichen Fatalität dieser Überlegung, dass wenn die These von Adorno stimmt, dass bis zu einem gewissen Grad Wahrhaftigkeit in der Kunst auch nur um den Preis des Schocks, den sie austeilt, zu erzielen ist, und auf der anderen Seite durch ein Übermaß an Skandalisierungen und Schocks wir demgegenüber abgestumpft sind, ja, dann verliert die Kunst womöglich also eine ihrer relevanten Perspektiven, tatsächlich ihr Programm ästhetischer Wahrheitskonzeptionen vorzuführen bzw. durchzuführen. Und das ist ja etwas, was in der Tat, glaube ich, die gegenwärtige Kunstszene auszeichnet, eine gewisse Erschöpfung. Und das bedeutet, oder das muss bedeuten, dass man zu anderen Strategien greifen muss. Weder nur reine Kontextveränderung noch das Suchen nach den letzten Tabus, die man brechen kann, glaube ich, ist wirklich eine Perspektive. Dasjenige, was Adorno anvisierte, eine Kunst, die radikal um ihrer selbst wie ihr eigenes Programm durchzieht, scheint aber in der Gegenwart auch nicht dasjenige zu sein, was die aktuellen Kunstdiskurse dominiert. Aber auf alle Fälle kann man sagen, dass das, was die Kunstentwicklung im 20. Jahrhundert zu uns gebracht hat, nämlich sozusagen die Art und Weise, durch Ästhetik zu schockieren und auch damit umzugehen, wenn sie schon jetzt in der Kunst selber erschöpft, wenn sich diese Strategie in der Kunst selbst erschöpft hat oder erschöpft haben mag, sie ist, oder diese Strategie ist natürlich zurückgekehrt und in einer abgeschwächten und abgewandelten Form auch im Alltag wiederum aufzufinden. Im Wesentlichen, wenn Sie am Abend den Fernseher einschalten und sich die Werbungen, die Werbeeinschaltungen, die Werbefilme anschauen, Sie werden mit Sicherheit jeden Abend zumindest einen Werbefilm finden, der versucht, auf mehr oder weniger verspielte oder direkte Art und Weise sich dieser Schockästhetik zu bedienen und Aufmerksamkeit zu erregen, indem Erwartungshaltungen eines an sich ohnehin kaufbereiten Publikums enttäuscht werden. Ganz berühmt sind ja geworden die Benetton-Werbungen des Fotografen Oliviero Toscani, wie Sie wissen, kein großer ökonomischer Erfolg übrigens, denn wenn ich Menschen von mir habe, die Pullover kaufen wollen und ich schockiert mit einem Werbesujet, in dem ich einen etwa blutbefleckte T-Shirts, AIDS-kranke Menschen, krebskranke Sterbende zeige, was mit Pullover nichts zu tun hat, ja, und einfach nur hoffe, dass dieses Bild so eindringlich, so schockierend, so intensiv ist, dass der Schock sich einprägt und mit dem Schock sich auch das Banner einprägt, Benetton, ja, und die dann mit Bildern von sterbenden, kranken, Verletzten im Kopf ins Geschäft gehen und gerade deshalb Benetton kaufen, das war ein Irrtum. Ja. Wir wollen fröhlich einkaufen gehen und nicht belastet einkaufen gehen, aber gleichzeitig war das die Emanzipation der Schockästhetik im Alltag und in der Werbung, die sich hier gezeigt hat und die wiederum meines Erachtens eine der Grundthesen dieser Vorlesung, glaube ich, ganz gut illustriert, dass ästhetische Empfindungen von den angenehmsten angefangen bis zu den intensivsten, wie eben bei einem Schock, auf der einen Seite von der Kunst selber immer angespielt und provoziert und thematisiert werden und auf der anderen Seite ein permanenter Bestandteil unseres Alltags sind, sofern in diesem Alltag Empfindungen überhaupt eine Rolle spielen. Ich danke Ihnen, dass Sie in dieser Vorlesung waren. Wie gesagt, wenn Sie eine Prüfung ablegen wollen, haben Sie nächste Woche dazu Gelegenheit oder in der ersten Oktoberwoche. Ansonsten wünsche ich Ihnen erholsame und vor allem sozusagen interessante im schwedischen Sinne Ferien. Danke Ihnen.